ARD Sounds.
Das war wie ein Erwachen, wirklich. Also es kam alles wieder hoch, was passiert ist. Und die ganzen Erinnerungen. Und es hat sich zuerst so fremd angefühlt. Und dann habe ich realisiert, das sind meine Erinnerungen und das ist mir passiert.
Herzlich willkommen zum Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und spreche heute mit Martin. Mit 10 Jahren wurde Martin in der Toilettenkabine seiner Schule von einem 17-jährigen Mitschüler vergewaltigt. Jahre vergehen, in denen er die Erinnerung an das Geschehene aus seinem Gedächtnis gelöscht hat. Eines Tages jedoch kehren die Bilder dann mit voller Wucht zurück. Ein Hinweis von mir übrigens zu dieser Folge: in diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und um Suizidgedanken. Solltet ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlen, hört die Episode lieber nicht alleine oder sucht euch eine andere Folge aus. Aber erstmal herzlich willkommen, Martin.
Hi Michael, freut mich,
hier
eingeladen zu sein und mit dir reden zu können.
Ich danke dir für die Bereitschaft. Martin, erstmal vorab, du bist jetzt 19. Wie geht's dir heute?
Speziell heute geht's mir sehr gut. Und sonst würde ich sagen, wenn ich das Jahr immer so vergleiche, einfach so 5 Jahre zurückblicke,
ja. Geht's
mir überragend.
Ach super. Also das freut mich erstmal total. Das ist gut zu hören. Wenn wir jetzt mal zurückschauen und beginnen wir mal mit der Zeit, als du dem Täter das erste Mal begegnet bist, ne? Du bist ja nicht lange vorher mit deinen Eltern aus Thüringen nach Bayern gezogen.
Ja.
Bist dort dann in eine Schule gegangen. Wie wohl hast du dich als Neuer in dieser Schule gefühlt?
Also so eigentlich gar nicht wirklich. Mhm. Für mich war auch richtig schlimm einfach der Wechsel vom Bundesland, weil in Bayern hat dann meine Lehrerin auch super viel Bayerisch geredet und ich habe vieles nicht verstanden.
Okay, starker Dialekt offenbar.
Ja, also sehr prägnant wirklich.
Ja.
Und sonst hatte ich halt natürlich auch nicht Freunde wirklich und auch keinen Anschluss. Deswegen, ich war so mehr für mich alleine einfach.
Mhm. Du hast ja 2 Geschwister, ne? Wie,
ja.
Wie war das denn in der Familie? War da denn alles entspannt?
Nee, das war so auch die Zeit, wo ja meine Familie so auseinander brach, würde ich sagen. Auch zwischen meinen Eltern. Aber meine Geschwister und ich verstehen uns sehr gut und halten zusammen.
Und wenn du sagst, das bricht auseinander, wie trotzdem sind ja, also die Geschwister hast du schon erwähnt, Vater und Mutter sind ja nun ganz enge Bezugspersonen erstmal. Wie war denn dein Verhältnis da zu deinem Vater in dieser Zeit des Auseinanderbrechens?
Ich glaube, wir hatten so, ja, eine nicht so klassische Vater-Sohn-Beziehung, aber es war einfach so, wir haben uns sehr auseinandergelebt und ich habe persönlich mit meinem Vater nie über irgendwie tiefgründigere Themen oder Probleme gesprochen. Es war so ein oberflächliches Koexistieren irgendwann dann.
Und mit deiner Mutter war das anders?
Mit meiner Mutter, da hatte ich, würde ich mal sagen, vor 6 Jahren noch nicht so die Connection, aber sie war schon eine Vertrauensperson von mir und ich habe sie auch da schon sehr geschätzt, aber nachdem alles Mögliche passiert ist in den Jahren darauf und sie das mit mir durchgestanden hat, haben wir eine wirklich sehr schöne Beziehung aufgebaut.
Wenn du dich jetzt nochmal so in dein 10-jähriges Ich versetzt, du hast gesagt, du bist umgezogen, neue Schule, in der Familie stimmt es irgendwie nicht, aber würdest du sagen, du hattest insgesamt Vertrauen ins Leben oder wie würdest du dich beschreiben damals?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall in dem Alter schon viele Zukunftsängste gemacht habe, also mich viel damit beschäftigt habe und einfach, wie es sein wird, eines Tages erwachsen zu sein, wie ich es heute bin.
Mhm.
Aber ich hatte jetzt, würde ich noch nicht sagen, sowas wie eine Unzuversicht oder Sachen einfach, die mich unsicher machen, weil einfach mein Leben lief bis dahin recht gut.
Also schon so eine innere Festigkeit. Wo bist du denn dann dem späteren Täter zum ersten Mal begegnet?
Zum ersten Mal bin ich ihm begegnet auf, vielleicht da ist die Hintergrundgeschichte wichtig.
Ja.
Also die Schule, auf der ich war, die Grundschule, war in 2 Gebäude geteilt. Und ein Gebäude war das, wo ich ganz normal Unterricht hatte. Und das andere war auf der anderen Seite der Stadt. Und dann gab's mit Bus, wurde man dann dorthin gefahren. Und das war auch einfach Grundschule mit Nachmittagsbetreuung, wo dann eben die Nachmittagsbetreuung zentral war. Und die Schule hat sich sozusagen einen Campus geteilt mit einer Mittelschule.
Okay.
Also einfach ein Gelände. Und ich bin ihm dann eben da auf einem Gang in der Mittelschule begegnet, währenddessen wir zum Mittagessen gegangen sind. Und er hat einfach nur kurz gesagt, ich schaue gut aus.
Ah, das hat er zunächst mal gesagt. Hat er dann öfter mal das Gespräch zu dir gesucht oder wie ging es dann weiter?
Ja, also dadurch, dass wir uns ja auch so frei bewegen konnten dort und die älteren Schüler natürlich auch, kommt man sich da schon leicht über den Weg. Und von diesem oberflächlichen Kompliment wurde es dann halt auch, dass er in der Zeit, wo wir fertig waren mit den Hausaufgaben und draußen gespielt haben, dass er dann auch draußen war und einfach schon das Gespräch mit mir gesucht hat und sich das dann nach und nach entwickelt hat von, ja, voll cool, was du anhast und sich auch innerlich, also so schon krass fühlen, weil es sagt gerade jemand, der 5 Jahre älter ist zu mir, bis hin zu, dass wir dann einfach so normal geredet haben, ich würde sagen, wie Freunde fast.
War das dann, jetzt sagen wir mal, vor den Gleichaltrigen, die da mit dir waren, auch irgendwie cool, wenn da so ein älterer Junge mit dir spricht und sich interessiert?
Ja, eben, das war halt das, was ich meinte, dass es sich schon krass angefühlt hat, weil dann waren halt schon ein paar andere Mitschüler von mir auch dabei.
Und worüber habt ihr euch so unterhalten dann?
Es waren Themen wie zum Beispiel, es ist mir einfach so krass hängen geblieben, weil niemand hat mir je davor gesagt, glaube ich, dass mein Outfit cool ist. Und er hat mir einfach gesagt, dass mein Oberteil halt richtig cool war mit so einem Auto noch. Das war so die Zeit, wo sich alle angefangen haben zu ändern, sich zu beschäftigen mit dem, was sie anziehen. Aber ich war so voll fein mit mir. Und deswegen ging es dann rüber in ganz normale Gespräche, wo ich ihm erzählt habe, auch so ein bisschen über meine Familie, dass ich aus Slowakei komme und einfach, was bei mir gerade im Leben geht.
Und seid ihr euch da irgendwie immer, nur damit ich mir das so vorstellen kann, immer so selbstverständlich begegnet? Gab es da irgendwie so einen Platz, wo man sich dann getroffen hat? Oder hat er schon auch gezielt dann versucht, dich irgendwo zu finden und Kontakt zu dir herzustellen?
Damals war ich mir dessen natürlich nicht bewusst, aber im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, würde ich schon sagen, dass er gezielt Kontakt zu mir aufgesucht hat. Und es gab da so auf dem Hof so 2 Bäume mäßig und darunter war einfach eine Bank und da war man so mehr so für sich selbst. Und er war halt dann oft dort und dann sind da mehrere Kinder, beziehungsweise wenn wir irgendwas gespielt haben, verstecken, war das halt so auch immer ein beliebter Spot und so bin ich halt dann immer öfter und öfter so ihm begegnet.
Wie lange ging das so, würdest du sagen? Hast du da so eine Erinnerung dran? Waren das jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen? Oder?
Das war echt nicht lange. Also ich war ja dann immer Nachmittag drüben. Ich würde sagen, der ganze Kontakt mit ihm vom Erstkontakt bis zum Letztkontakt war innerhalb von 1,5 Monaten.
Ah, okay. Und wie ist es denn dann zu dieser Tat gekommen? Also vorab erstmal natürlich nur, soweit du auch darüber reden möchtest. Wie war die Situation, wenn du dich da erinnerst?
Die Situation war, wir waren eben genau da bei diesem Baum, bei dieser Bank. Und er meinte halt zu mir, er würde mir gern ein Geheimnis erzählen. Und da, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, da schon auch noch so andere Kinder gespielt haben und so und man nicht so komplett Privatsphäre hatte, war ich so, ja okay, können wir irgendwo hingehen. Und dann bin ich halt einfach mit ihm mitgegangen. Er wollte mir jetzt auch nicht großartig erzählen, was er mir erzählen wird.
Hast ja auch nichts dabei gedacht wahrscheinlich erstmal, ne? Ihr hattet ja schon ein gewisses, so ich sag mal in Anführungsstrichen, Vertrauensverhältnis.
Ja, einfach, dass wir fein miteinander sind.
Genau.
So, und ich habe davor auch tatsächlich noch nie wirklich von sowas wie einer Vergewaltigung oder so gehört. Deswegen, es gab jetzt auch nichts, was bei mir irgendwie die Alarmglocken läuten lässt. Ja, und dann bin ich halt mit ihm mitgegangen, war gespannt und sind wir ins Badezimmer gegangen und dann halt da in die Klokabine. Und in dem Moment wurde mir schon ein bisschen mulmig, würde ich sagen. Einfach, weil ich schon damals sehr so Angst hatte, okay, was, wenn jetzt? Und dann ein Lehrer reinkommt und dann sind wir zu zweit in der Kabine und kriegen Anschiss oder was weiß ich, so mäßig in die Richtung. Und dann ist es sehr, sehr schnell passiert. Also er hat die Kabine abgeschlossen und hat mich einfach so gepackt mäßig. Er hat so meinen Kopf gegen die Kabinenwand gedrückt. Und so ab dem Zeitpunkt war dann auch für mich, also ich war in einer Schockstarre, definitiv. und habe auch so Zeitgefühl alles verloren. Und gerade merke ich, wie das ein bisschen so hochkommt. Mhm. Deswegen dehne ich mich kurz so einfach, weil ich muss mich dann so bewegen.
Mhm. Nochmal, nur wenn du darüber überhaupt reden möchtest, ja? Also
ja, nein. Also ich kann schon drüber reden. Ich brauche halt nur meine Strategien.
Ja.
Und mir immer so Zeit und Raum lassen.
Mhm.
Hat mir dann halt meine Hose runtergezogen und hat dann einfach sein Glied in mich reingesteckt und ja, mich vergewaltigt. Und danach, also es ging eine bestimmte Zeit. Wie lange, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich einfach nicht mehr. Und dann wurde das halt unterbrochen, beziehungsweise so der nächste Handlungspunkt war einfach, dass jemand ins Badezimmer gekommen ist. In dem Moment hielt er halt inne. Das war einfach irgendwie der Moment, da war das Eis gebrochen in mir. Und ich dachte mir nur, ach du Scheiße, ich muss hier sofort weg. Und dann bin ich rausgerannt. Er ist da geblieben und dann habe ich auch den Lehrer gesehen. Habe ich auch schon seine Haare über den Kabinenrand so gesehen. Es war ein sehr großer Lehrer einfach und ich wusste welcher. Ich bin an ihm vorbei und dann raus, zurück auf den Pausenhof und habe den Täter nie wieder gesehen und der Lehrer hat mich auch nicht angesprochen oder sonst was.
Hattest du in dem Moment Angst, dass der Täter hinter dir herkommt?
Nein, in dem Moment, ich wusste, wenn ich da weg bin, dann wird das nicht mehr passieren können, weil dann ist da ja Aufsicht, andere Leute und es war wirklich wie so ein Überlebensinstinkt, der durchgekickt hat und einfach auf autonomen Modus rausgesprintet.
Ja. Hast du da überlegt, also ich stelle mir vor, wo bist du dann hin? Also hast du das Gelände verlassen oder bist du wieder da zu diesen Bäumen, da zu den anderen?
Ich bin einfach zu den anderen auf dem Spielplatz und habe mich da so dazu gesetzt und saß da.
Als du da so gesessen hast, hast du dir überlegt, soll ich zum Lehrer gehen oder zu einer Lehrerin? Soll ich das?
Ja, aber ich habe mich extremst dafür geschämt und irgendwie, als ob es meine Schuld wäre. Deswegen war das dann keine Option für mich.
Ich meine, du warst 10 Jahre, ne?
Ja.
Wie war das dann, als du nach Hause gekommen bist?
Ich wurde von meinem Vater abgeholt. Ich habe mit ihm auch nicht drüber geredet. Es war wieder nur diese Koexistenz einfach, mehr oder weniger. Und ich habe zu Hause auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendjemandem anvertrauen könnte, weil einfach es gab nicht diese Vertrauensbasis oder dieses tiefe Level in Gesprächen zwischen mir und meinen Eltern.
Mhm.
Und dementsprechend war fest entschlossen, das darf niemals jemand erfahren.
Und an den Tagen danach, also es ist schon schwer, sich das vorzustellen, muss ich sagen. Ja, also weil du sprichst da ja über etwas, was sehr traumatisierend ist und du warst 10. Wie ging's dir dann in den Tagen, in den Wochen danach? Konntest du den Alltag überhaupt irgendwie bewältigen? Konntest du zur Schule gehen? Kam irgendwie dann doch nochmal das Gefühl auf, ich muss es irgendjemandem sagen, wenn du dich erinnerst. Was ist dann in dir vorgegangen danach?
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das natürlich meiner Mutter zu sagen, weil das mir war klar, so, das ist etwas, was definitiv nicht okay ist. Und eigentlich sollte ich das einer erwachsenen Person sagen. Aber ich habe tatsächlich, würde ich mal sagen, mein Leben ziemlich normal weitergelebt.
Hm.
Also ich würde sagen, ich habe direkt einfach nach der Tat angefangen, das schon so in mir wegzusperren nach und nach. Und ich wollte nur nicht in die Nachmittagsbetreuung. Das war so der einzige Unterschied, würde ich mal sagen, für außenstehende Personen.
Also auf keinen Fall mehr dahin, wo es passiert ist.
Ja.
Wenn du sagst, so, du wolltest es schon so für dich verdrängen. Du hast ja auch gesagt, du wusstest ja bis dahin, bist in gewisser Weise mit Vertrauen ins Leben gegangen. Ne?
Mhm.
Konntest du überhaupt realisieren, was da passiert war in dieser Zeit, in diesen Momenten?
Ich würde sagen, nicht im ganzen Ausmaß. Es war etwas, was mich sehr schlecht fühlen ließ. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ob mir so gewissermaßen meine Würde genommen worden wäre. Und dass ich mich dafür extrem schäme.
Mhm.
Einfach. Diese Sachen waren da in mir drin.
Ja.
Und deswegen wollte ich auch nicht, dass es jemand anderes erfährt einfach.
Also du hast es versucht, so in dir abzukapseln irgendwie, ja? Aber so wie du sagst, du hattest dieses Gefühl in dir und du wolltest auch nicht mehr dahin, wo es passiert ist. Wie ging es dann weiter? Hast du gemerkt, dass das trotzdem auch noch Ängste auslöst? Dass es weiter in die Arbeit, selbst wenn du das, was passiert ist, irgendwie versucht hast, weiter wegzusperren?
Ich musste dann eben nicht in die Nachmittagsbetreuung, weil es war eben auch schon so der letzte Monat vor den Sommerferien und dann war das fein für meine Eltern und dann haben die mich da entschuldigt. Die Veränderung, also zuerst lässt sich sagen, dass im Sommer war dann jetzt rückbetrachtet, habe ich mich damit gar nicht mehr beschäftigt. Also in den Sommerferien, als ich dann weg war bei meinen Großeltern.
Mhm.
Also es ist sehr in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise in den Hintergrund, den ich nicht wahrnehme.
Ja.
So, dass es einfach weg war. Dann vergingen ein paar Jahre. Es gab eine Sache, wo man aber gemerkt hat, es ist in mir drin.
Mhm.
Also weil so, es ist einfach vielleicht nicht greifbar, aber es ist ja schon in meinem Kopf drin, was passiert ist. Und das war, als uns gesagt wurde in der 5. Klasse, dass wir Sportunterricht getrennt haben werden.
Mhm.
Also Geschlechter getrennt, männlich und weiblich. Und das war für mich irgendwie in dem Moment das Schlimmste, was man mir hätte sagen können. In mir kam so eine Angst hoch, also wirklich unbeschreiblich diese Angst, einfach diese Vorstellung, Sportunterricht nur in einer Jungsgruppe zu machen.
Weil da, obwohl sie weggeschlossen waren, die Erinnerung irgendwie wieder hochkam, weil da irgendwas sich aufgebäumt hat in dir.
Es kam noch nichts hoch von der Tat mäßig, aber ich hatte halt Angst.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich nur nicht, wieso ich diese Angst verspüre und wieso ich wirklich alles Mögliche dran setzen würde, um eben diese Situation zu vermeiden.
Wie war das dann, wenn du wusstest, jetzt ist bald Sportunterricht? Wie würdest du das beschreiben? Also hast du auch körperlich darauf reagiert?
Ja, also ich war im Sportunterricht wirklich, ich kann es an einer Hand abzählen, würde ich sagen, seitdem es eben geschlechtergetrennt war. Und es wäre immer irgendwas gewesen. Ich bin entweder krank geworden, also wirklich, dass ich mich auch zu Hause übergeben habe, damit ich zu Hause bleiben kann. Ich habe einfach alles versucht, um mich davor zu drücken, weil es war halt nicht nur Angst in mir, sondern wirklich, sie hat sich auch körperlich gezeigt, dass ich gezittert habe, extrem geschwitzt habe, mich auch mal kurz davor übergeben habe, vor Sportunterricht, weil ich keine Entschuldigung hatte diesmal und es halt so feststand für mich, okay, ich muss das jetzt machen, heute irgendwie durchhalten.
Und es war eine Angst, wenn ich dich richtig verstehe, die du dir selbst auch nicht erklären konntest, ja?
Ja, das war eben das Schwierige daran. Sie war so extrem, aber ich wusste nicht den Grund, wieso ist sie da.
Ist das deiner Mutter denn dann irgendwann aufgefallen, also dass da diese Sache mit dem Sportunterricht war? Und
ja.
Ja, okay. Und hat sie dann gefragt, was ist los?
In der, würde ich mal sagen, 6., 7. Klasse wurde ich dann zunehmend auch depressiv und es hat einfach eins mit dem anderen, hat sich alles so multipliziert mäßig und es ging sehr schnell dann bergab, einfach mit meinem mentalen Zustand.
Mhm.
Es ging mir in der Zeit echt nicht gut und das war dann auch die Zeit, also sie hat das so kurz davor mäßig, so ein halbes Jahr davor hat sie so gecheckt, okay, da ist irgendwas mit dem Sportunterricht, weil es nicht sein kann, dass ich jedes Mal da irgendwie nicht hin will, aber ich ihr jetzt auch nicht die Wahrheit sagen konnte, weil ich sie zumal selber nicht wusste.
War dann irgendwann bei dir so das Gefühl, jetzt ist die Mutter da, jetzt lasse ich sie an der Angst zumindest teilhaben oder wie ging das dann los? Oder gab es einen anderen Freund, mit dem du auch gesprochen hast?
Nein, also ich hatte schon nicht viele, so ein paar Freunde, aber mit keinem so eine sehr tiefgründige Connection einfach. Somit war mein einziger Ansprechpartner ich und Google. Und ich habe niemanden so eigentlich dran teilhaben lassen am Anfang. Es feststand so, da sind Probleme. Mal was genau alles in mir vorging, konnte ich selber, glaube ich, nicht in Worte fassen.
Also erstmal freue ich mich sehr, dass du es heute kannst oder heute jetzt überhaupt hier bist, wie du sagst, um über all das, was du erfahren hast, reden zu können. Du sagst ja, ab der 8. oder 9. Klasse ging es erstmal nochmal weiter bergab mit dir. Ja. Was heißt das?
Also weiter bergab heißt, dass ich 2000, 21, ja, hatte ich zum Beispiel einen Suizidversuch und ich hatte sehr große Probleme die Monate davor und die Zeit danach auch mit Selbstverletzung. Es gab dann einige Sachen, die die Kirsche on top waren. Und dann habe ich beschlossen, mir mein Leben zu nehmen, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, weiterzuleben. Also es war wirklich alles grau und habe eigentlich echt nicht verstanden, wieso man auf dieser Welt sein will.
Und das hat zum Glück nicht geklappt.
Ja, es hat nicht geklappt im Ganzen natürlich. Aber es war sehr nah dran. Also meine Mutter musste mich wiederbeleben. Und sie ist auch eben selber Ärztin und es war auch sehr traumatisch für sie. Es war, also ich habe eine Überdosis genommen und aber habe mich davor schon so informiert einfach, weil ich nicht riskieren wollte, dass ich irgendwie überlebe.
Also im Grunde ist es auch deiner Mutter zu verdanken, dass sie die Zeichen so schnell gedeutet hat durch ihre Kenntnis, dass du überlebt hast und dass wir reden können. Wenn ich das jetzt alles so für mich zusammensetze, da war eine Erfahrung, die du weggesperrt hast. Da waren ganz viele Ängste, da waren weitere Dinge, die dazugekommen sind, dass du dann dir nichts anderes mehr als Ausweg gesehen hast und als
Suizid.
Das
war meine tiefste Sehnsucht einfach.
Ja. Und ich meine, spätestens das ist ja ein Schock, wie du sagst, ein traumatisches Verhältnis. War dann klar, jetzt musst du in die Klinik, jetzt müssen wir sehen, was dahinter ist. Sowas darf nicht nochmal passieren. Also sowas fährt ja in die Glieder und rüttelt ja nochmal alles auf, denke ich mir. Deine Mutter liebt dich. Und war dann klar, jetzt muss was passieren danach?
Es war klar, dass ich Therapie brauche. Ich war auch schon zu dem Zeitpunkt in Therapie, oder? Ja, war ich auf jeden Fall, ein paar Monate. Aber dass es so ein Ausmaß hat, das wusste keiner. Und dann war auch klar, das reicht nicht nur, sondern ich brauche wirklich Intensivhilfe einfach. 24/7 erstmal und bin dann in eine Klinik gekommen und von dort dann in eine andere, eine mehr offene einfach und habe da mein Therapieprogramm gemacht. Bis, sagen wir mal, 3 Monate nach meinem Suizidversuch wurde ich dann aus der Klinik entlassen und ich dachte, okay, das passt, jetzt geht's mir wieder gut, aber tatsächlich war dem nicht ganz so, also es ging mir oberflächlich gut, aber ich war, würde ich mal sagen, noch nicht bereit, das so tiefgründig anzugehen oder mich der Therapie gegenüber wirklich zu öffnen und die Hilfe auch anzunehmen.
Also das heißt, du wusstest auch in dir, du brauchst Hilfe, aber so dieser tiefe Blick in dich hinein, da warst du vielleicht noch nicht bereit dazu. Nochmal eine Frage, diese Tat, hattest du überhaupt noch in der Zeit eine Erinnerung daran oder war die so weit weggesperrt, dass die...
Nein, also zu dieser Zeit war das gar nicht in meinem Kopf.
Gar nicht. Und du wolltest nicht tief gehen? Vielleicht ja, ich meine, ich bin kein Therapeut, aber vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass man Dinge unangetastet sein lassen will. Und hat sich die Situation dann nochmal zugespitzt, als du aus der Klinik raus bist? Oder wie ging es dann?
Ja? Ja, ich war, also der Aufenthalt hat sozusagen, so würde ich mal sagen, meine Fassade zum Bröckeln gebracht, weil einfach von außen hätte ich halt alles dran gesetzt, um irgendwie noch performen zu können. Ich habe in der Zeit auch kurz vor meinem Suizidversuch habe ich auch viel Social Media gemacht und es ging steil bergauf. Und dann im August sind meine Mutter und ich nach Mailand geflogen, kurz danach. Und in Mailand angekommen, es ging innerhalb von einem Nachmittag ging es so extrem bergunter von, ja, es geht mir gut, jetzt kann ich dann auch im September mit Schule anfangen, an meinem Abitur und alles einfach wieder, alles kommt wieder in seinen Flow. Und an diesem einen Nachmittag kam alles wieder hoch mit, ich will eigentlich gar nicht hier sein. Ich fühle mich so unfassbar leer. Ich leide eigentlich nur und habe so dunkle Gedanken, dass ich dann halt auch an den Punkt kam, dass ich das meiner Mutter gesagt habe, dass ich gerade wirklich Suizidgedanken habe und dass sich so anfühlt, wenn ich alleine wäre, mich nicht versprechen kann, dass ich mir nichts antue. Wir haben dann noch mit meiner Therapeutin aus der Klinik telefoniert und dann stand fest, okay, ich brauche definitiv einen zweiten Aufenthalt, aber können mich jetzt auch nicht die Woche drauf irgendwie annehmen oder so.
Was ja auch ein schwieriger Schwebezustand ist, stelle ich mir vor, ne? Wenn die Vorgeschichte da ist mit diesem Suizidversuch, du weißt, diese Gedanken sind wieder da, auch deine Mutter weiß es, dann hofft man ja endlich dort wieder zu sein, wo ständige Betreuung ist, wo auch eine intensive Therapie möglich ist. Wie war es denn dann? Du bist dann wieder in die Klinik gekommen. Wie und wann ist dir denn klar geworden, was wirklich alles dahinter steckt?
Das war, mein zweiter Klinikaufenthalt ging 7 Monate circa. Und das war so im zweiten Monat während der allgemeinen Gruppentherapie. Es gab irgendwas, was Therapeut / Mitpatienten geredet haben. Es war entweder der Satzbau oder eine bestimmte Aufeinanderfolge von bestimmten Wörtern. Ich weiß es nicht mehr, was der Trigger war, aber es gab diesen sehr spezifischen Trigger. Und das war wie ein Erwachen, wirklich. Also es kam alles wieder hoch, was passiert ist und die ganzen Erinnerungen. Und es hat sich zuerst so fremd angefühlt. Und dann habe ich realisiert, das sind meine Erinnerungen und das ist mir passiert.
Okay, und war dann gleich alles da oder waren das wie so einzelne Bilder, die
auch? Nee, es war nicht alles da, also nicht von Anfang an bis zum Ende. Der rote Faden, der war nicht da, aber es war da, dass ich vergewaltigt wurde.
Und hast du dich dagegen gewehrt, dass die Bilder zurückkommen oder hast du so nach Erklärungen für alles gesucht, dass du auch dann wissen wolltest, was passiert ist?
Ja, ich glaube Zweiteres.
Ja.
Also ich war ja wirklich sehr aus darauf, auch einfach zu verstehen, wieso ich denn so krasse Probleme entwickelt habe. Deshalb wollte ich dann direkt wissen.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in dir sind diese Bilder zurückgekommen, konntest du denn auch darüber sprechen?
Nee, das nicht wirklich, nein.
Ja.
Also man hat mir angesehen, dass ich gerade sehr unruhig angespannt bin, aber in Worte fassen konnte ich das nicht wirklich. Ich bin die erste Woche erstmal drauf klargekommen, einfach damit, dass ich immer wieder so Flashbacks bekomme und das dann immer öfter hochkam und dann immer mehr, weil es so ein Prozess ist mäßig, einfach sich an sowas zu erinnern.
Also das hat gedauert. Was haben denn die Ärztinnen und Ärzte gesagt? Konntest du denen dann irgendwann bruchstückhaft vermitteln, was in dir vorgegangen ist?
Ja, also ich konnte ihnen das wirklich in sehr kleinen Bruchstücken erstmal sagen.
Ja.
Und da es so überfordernd war, es war wie eine Überladung in meinem System, würde ich sagen, da habe ich dann wieder zu Selbstverletzungen gegriffen, die aber ein ganz anderes Level erreicht hat einfach, weil ich habe so das Gefühl gehabt, ich fühle so unendlich viel und gleichzeitig irgendwie gar nichts und mit dem Verhalten konnte ich das halt so irgendwie definieren, so ein Anfang und ein Ende geben. Und das in Kombination mit dem, dass ich sehr komisch drauf war, war dann auch den Therapeuten klar, dass der Behandlungsplan jetzt eine andere Richtung nehmen wird.
Also irgendwann konntest du ja dann das auch formulieren, Worte finden für das, was passiert ist, so wie du es ja heute auch gemacht hast. Jetzt stelle ich mir vor, das eine ist es, so nach und nach darüber reden zu können, auch zu erschließen, wie fügen sich die Bilder zusammen, was ist da passiert. Das andere ist ja nochmal zu gucken, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich da in mir entdeckt habe. Wie ging es denn dann weiter, als die Menschen, die da auch für dich da waren, wussten, was los war? Welche nächsten Schritte hast du dann auch gemacht, um zu lernen, mit diesen Bildern umzugehen?
Also ich konnte die ganze Handlung nicht so erzählen wie jetzt. Deswegen habe ich es aufgeschrieben.
Ja.
Sehr oft aufgeschrieben. Und Traumabericht herausgearbeitet und Alternativsituation, einfach alles Mögliche, was man von dem Theorieteil der Behandlung machen kann, gemacht. Und dann war auch der Zusammenhang klar, woher meine Angst, in einer Jungsgruppe zu sein, kommt oder wieso ich nicht also im Sportunterricht einfach nicht mitmachen wollte, konnte.
Ja.
Und
Es ist aber, ja, wie gesagt, auch so, dass ich, so wie du sagst, die Erinnerung kommt zurück, so fügt sich ja auch das eine zum anderen. Und wenn wir mal weiter zusammensetzen, wie es weiterging. Du hast das für dich erschlossen. In der Therapie war dann klar, in welche Richtung es geht, und man konnte sich viel, also Stück für Stück, das war ja das, was du auch gerade angedeutet hast, mehr erklären. In welcher Situation hat deine Mutter erfahren, was damals passiert ist?
Das war nicht direkt, aber es gibt halt auch so Familiengespräche. Und als ich dann einfach schon ein paar Wochen dieses Thema angegangen bin, haben wir halt so ein Familiengespräch vereinbart. Und dann, ich konnte nicht wirklich reden. Ich war sehr angespannt und aufgeregt und ängstlich. Und auch, also ich habe mich immer noch sehr geschämt dafür. Und hatte wohl auch den Gedanken, dass irgendwie meine Mutter mich verurteilen könnte. Dem war aber nicht so. Und dann hat meine Therapeutin das einfach mehr oder weniger selber meiner Mutter erklärt, die ganze Situation. Und ja, das war dann sehr emotional für meine Mutter natürlich auch.
Ja.
Also das Gespräch musste dann erstmal pausiert werden.
Wenn wir mal ins Heute springen, du hast diese Bilder zusammengesetzt, du hast dir vieles in deinem Leben dann auch nachträglich nochmal anders erklären können. Was hat das in deinem Leben verändert, zu wissen, was damals passiert ist?
Das war genau die fehlende Komponente, die ich, würde ich mal sagen, einfach zu meiner Genesung gebraucht habe. Ich habe immer noch meine Probleme und bin immer noch wöchentlich in Therapie, aber das ist eine ganz anderes Ausmaß. Also damals versus heute. Es hat mein Leben dahingehend verändert, dass ich erstmal, würde ich sagen, zuerst bin ich ja wirklich zerfallen, an den Nullpunkt gekommen und konnte mich dann über mehrere Jahre wieder aufbauen und neu formen und habe so ein ganz neues Level an Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung auch erlangt, da in meiner Therapie war das halt so das A und O. Und bin dahingehend auch, will ich mal sagen, ein sehr anderer Martin wie der damals noch einfach positiv durchs Leben ging.
Auch einer, der jetzt eben selbst Schritte machen kann, sein Leben ganz anders selbst in die Hand nehmen kann, jetzt, wo du weißt, was war und wie Das freut mich. Also erstmal, das ist erstmal das Wichtigste, weil du hast es gemerkt, es ist schon sehr beklemmend zu erfahren, was du erlebt hast damals mit 10 Jahren und auch natürlich, wie das die nächsten Jahre geprägt hat, bis hin zu diesen ganz dunklen Zeiten, in denen du keinen Lebensmut mehr hattest.
Ja.
Eine Frage noch, nun da deine Erinnerung ja zurück ist, weißt du genau, wer der Täter ist?
Ich weiß, wer der Täter ist. Ich weiß auch seinen Namen, aber ich mache dahingehend keine Schritte. Also meine Mutter würde es sich wünschen, zum Beispiel, dass ich ihn anzeige, beziehungsweise vor Gericht es bringe. Aber irgendwie, es fühlt sich so an, ich kann das nicht noch einmal einfach diesen aufwühlenden Prozess durchleben, weil ich bin gerade hier, ich sitze hier, meine Hände sind zwar wirklich total schwitzig, wenn ich drüber rede, und ich schwitze generell sehr viel bei diesem Thema, aber die Vorstellung einfach, was passieren würde, alles, was in mir alles nochmal hochkommen würde, an Emotionen, wenn ich mich rumschlagen würde mit rechtlichen Konsequenzen, also für ihn, das wäre nur gerecht und gut, aber der Prozess ist das, was ich nicht tun kann.
Du bist ja dann noch einen Schritt gegangen, der bemerkenswert ist. Du bist an die Öffentlichkeit gegangen. Also
ja.
Wie lange hast du mit dem Gedanken vorher gespielt oder war das recht spontan?
Das war spontan tatsächlich. Ich habe, als ich es geschafft habe, das erste Mal mit dem Therapeuten, also das Ganze einfach zu erzählen, er wusste es ja schon, aber wir haben das so mäßig geübt mit dem Ziel, dass mit jedem Mal reden einfach weniger Emotionen als Antwort kommen, also dass man weniger darauf reagiert. Und dann habe ich gesagt, so der nächste Schritt wäre das ja eigentlich, auf meinem TikTok zu teilen. Und dann haben wir das so mäßig so besprochen und ich habe zu der Zeit war mein Content fokussiert auf mentale Gesundheit und dann habe ich mich entschieden, einfach auch diesen Traumabericht vorzulesen, weil das eigentlich so der letzte Schritt ist, um komplett frei davon zu sein können. Zumindest bei mir, weil ich Social Media mache.
Was heißt Traumabericht vorgelesen? Was stand da drin? Wie würdest du das beschreiben?
Das ist die einfach genaue Ausarbeitung mit dem Therapeuten, die wir gemacht haben in der Klinik.
Ja.
Einfach ein Bericht, wo das von Anfang bis Ende drin steht und wo wir haben das so zusammenmäßig erarbeitet.
Okay. Und als das dann raus war, wie waren die Reaktionen und wie ging's dir damit, als es dann öffentlich war?
Das Video ging recht schnell viral, was ich nicht erwartet hätte, weil es ein längeres Video war. So, ja. Die Reaktionen waren sehr supportive, sehr nett und sehr zusprechend. Und ich habe, glaube ich, auch in dem Video damals gesagt, dass es mir sehr unangenehm ist und ich mich dafür schäme. Und dahingehend hat mir das echt geholfen irgendwie, weil in dem Moment, wo ich das mit der ganzen Welt eigentlich geteilt habe, ging der Charme nach und nach zurück, muss ich sagen. Und auch als ich diesen Zuspruch bekommen habe, einzig negative waren ein paar Kommentare wie Geschichten aus dem Paulaner Garten oder so wie du aussiehst, hat es dir gefallen oder in diese Richtung einfach. Also die Kommentare waren dann schon sehr hart und verletzend. Aber das ist etwas, damit muss man umgehen können, wenn man im Internet postet.
Wenn du das so beschreibst, was gibt es dir jetzt vielleicht auch? Du hast es ja schon gesagt, damit auch rauszugehen. Ist es auch so dieses Gefühl, ich gehe so ein bisschen in die Offensive, kann vielleicht sogar etwas bewirken, dass andere auch einen Weg gehen, zu versuchen, mit solchen Erfahrungen umzugehen oder auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es all das gibt nach wie vor? Wie würdest du das beschreiben, was es dir gibt?
Also mir persönlich gibt es Hoffnung. Hoffnung ist es einfach. Und auch ein bisschen so einen Sinn im Leben. Ich bin nicht fokussiert auf Aufklärungsarbeit nur. Aber einfach so drüber zu reden und zu wissen, andere Leute werden das hören und vielleicht wird es die eine oder andere Person hören, die in einer ähnlichen oder anderen schlimmen Situation ist und dadurch den Mut bekommt, sich einfach anzuvertrauen jemanden und die Stille so zu beenden und einfach sich seine Geschichte zurückholt.
Ja, also das ist es auch. Du hast dir deine Geschichte zurückgeholt. Du lernst gerade fürs Abi, ja? Was sind denn so deine beruflichen Ziele? Wo stehst du da gerade so im Leben?
Ich habe jetzt keine spezifischen beruflichen Ziele. Ich mache mein Abitur, damit ich mein Abi habe und mir die Welt ein bisschen mehr offen steht. Und wenn ich dann Lust habe, zum Beispiel Psychologie zu studieren, dann kann ich das machen mit einem Abi. Dementsprechend mache ich das. Aber zuerst würde ich gerne mehr meinen Traum verfolgen einfach und Social Media zu machen und mich selber mehr kennenzulernen und erstmal so den ganzen Träumen nachgehen, weil wenn nicht jetzt, wann dann?
Das hört sich doch gut an. Und hast du eigentlich auch ein großes Nachholbedürfnis, einfach auch mal unbeschwerte, so entspannte Zeiten zu genießen?
Ja, also ich habe das auch sehr, ich komme nicht so gut damit klar, dass ich erwachsen werde wirklich, beziehungsweise schon erwachsen bin.
Ja.
Und ich wäre echt oft gern einfach nur so ein Kind und wieder unbeschwert, beziehungsweise wurde mir nicht meine Kindheit so mäßig geraubt, sondern eigentlich meine ganze Jugend. Ich hatte irgendwie nie so die klassischen Jugenderfahrungen. Und ja, dementsprechend würde ich schon gerne Zeitreise zurückmachen.
Und nach vorne gerichtet auch viel mitnehmen, oder? Auf Reisen,
ja.
Mit Freunden was machen.
Ja.
Einfach mal nur da sein und zwar begleitet.
Ja, genau. Vor allem, wenn ich reise und wo mit Freunden bin.
Was würdest du sagen, ist dir nach all dem, was du so bisher erlebt hast, denn heute im Leben wichtig?
Mir ist mittlerweile Mir war früher Materialismus sehr wichtig und auch einfach während der Zeit, wo ich gemobbt wurde in der Schule, bis man Markenklamotten hat und so.
Mhm.
Und das sind so Sachen, wo ich jetzt mittlerweile gar keinen Wert sehe. Also so, klar ziehe ich sie gerne an, wenn sie gut ausschauen, aber irgendwie, es kommt auch wirklich so viel mehr im Leben an. Und das Leben ist so viel mehr, diese ganzen eigentlich unerwarteten Komponenten, Variablen, die es bietet, sind das, was das Leben wirklich ausmachen. Und nicht, wer hat das beste Image oder wer kommt da am besten rüber. Es sind die ganzen immateriellen Sachen, die zwischenmenschlichen Sachen, die man fühlt, die wichtig sind, finde ich.
Dann hoffe ich, dass du zwischenmenschlich einfach ganz viele Jahre jetzt hast, wo du genießen kannst, wo du nachholen kannst, auf Reisen mit Bekannten und ja, einfach auch unbeschwert das Leben genießen kannst. Also danke dir für deine Offenheit und weiterhin alles Gute mit deinen beruflichen Zielen, mit dem Aufbauen deiner Marke, aber auch mit dem weiteren Weg, den du dir erhoffst. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, und vielen Dank auch an mein Team, an Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Produktion Michael Wagner und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr an weiteren spannenden Podcasts interessiert seid, dann empfehle ich euch den Podcast Die Frage. Lisa Sophie spricht da mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben und ganz oft lernen wir dabei auch noch was über uns selbst. Die Frage zu hören in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder auch selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.